Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Energielotse. Beim letzten Mal haben wir über Geld gesprochen. Zum Beispiel darüber, wie viel es eigentlich kostet, sein Smartphone aufzuladen oder zu duschen oder die Wäsche zu waschen und zu trocknen. Wer diese Folge verpasst hat und mehr darüber wissen will, hört einfach in die Folge 3 rein mit dem Titel »Über Geld spricht man doch«. Außerdem ging es in der letzten Folge um das Thema energetische Sanierung und dabei in erster Linie um Maßnahmen beim Hausbau. Heute, in dieser Folge, wollen wir dein Wissen boosten und die Fragen beantworten: Was kannst du als Mieterin und Mieter tun? Welche Möglichkeiten gibt es? Und was gilt es vorher unbedingt abzuklären? Zunächst sollten wir aber nochmal einen Schritt zurückgehen und uns einen grundsätzlichen Überblick verschaffen. Die wichtigste Frage steht dabei ganz am Anfang. Herr Bernd Schnabel, Sie sind Diplom-Wirtschaftsingenieur und Spezialist für Energieversorger und Stadtwerke. Warum sind energetische Sanierungen eigentlich so wichtig?
Ein typisches Beispiel, um mal zu zeigen, wie sich, ich will mal sagen, im Neubausektor diese Entwicklung des Wärmeverbrauchs in Gebäuden entwickelt hat. Vor 20, 25 Jahren hat ein Neubau noch einen Wärmeverbrauch gehabt, der zwischen bei 100 Quadratmeter, der so um die 20.000 bis 30.000 Kilowattstunden hatte. Dieser Neubau mit 100 Quadratmeter Wohnfläche, der darf heute bei Baugenehmigungen nur noch bei 3.000 Kilowattstunden leben. Das heißt, da haben wir den Faktor 10 dazwischen. Damit wird aber auch klar, was ist technisch möglich. Aber das Problem, was wir natürlich haben, ist nicht der Neubausektor, in dem man ja hier durch Ordnungsrecht und durch Bauvorschriften natürlich eine sehr gute Einflussnahme hat. Das Problem ist der Bestand. Und im Bestand haben wir in Deutschland so an die 20, 22, 23 Millionen Wohnungen. Und diese 20 bis 23 Millionen Wohnungen, die gilt es energetisch auf ein höheres Niveau zu bekommen, was den Energieverbrauch angeht. Und da reden wir dann über diese Sanierung. Und deswegen ist es ja auch so wichtig letztendlich. Und das ist die Stellschraube, an der sich die Wärmewende ja letztendlich entscheidet. Eben nicht nur über diese Technologien zu sprechen, die dann diese Häuser mit Wärme versorgen, sondern auch die Fähigkeit des Gebäudes zu erhöhen, weniger Energie zu verbrauchen. Und das macht man durch Sanierungen, das macht man durch Dämmungen, das macht man durch neue Fenster, das macht man aber auch durch neue Technologien wie zum Beispiel Wärmepumpe und andere Technologien wie zum Beispiel die kontrollierte B- und Entlüftung.
Nachhaltigkeit und Umweltschutz bekommen also eine immer größere Bedeutung für die Gesellschaft. Deshalb überlegen auch immer mehr Menschen, wie sie das Wohnen diesbezüglich sinnvoll gestalten können. Und energetische Sanierungen spielen dabei also eine große Rolle. Weil sie oftmals bewirken, dass der Energieverbrauch eines Haushaltes oder einer Wohnanlage sinkt. Infolgedessen werden weniger Emissionen verursacht, was wiederum große Vorteile für die Nachhaltigkeit und den Schutz der Umwelt hat. Das ist ja logisch. Es drängt sich mir trotzdem die Frage auf, energetische Sanierungen, was ist das eigentlich genau? Unter energetischen Sanierungen verstehen wir alle Maßnahmen, die an einem bereits bestehenden Gebäude unternommen werden, um dafür zu sorgen, dass weniger Energie verbraucht wird. Einige der Optionen haben kleinere Auswirkungen, andere dagegen sind sehr umfangreich. Die Sanierungen können dabei für das ganze Gebäude unternommen werden oder nur für einzelne Wohnungen und Bereiche. Die Kombination aus mehreren Maßnahmen kann außerdem zu einer besonders deutlichen Energieeinsparung führen. Energetische Sanierungen haben sowohl für Vermieter als auch Mieter eine ganze Reihe von Vorteilen. Für Mieter ergeben sich einige Vorteile, die die möglichen erhöhten Mietkosten ausgleichen können. Zum Beispiel, dass durch eine sinnvolle energetische Sanierung Energie eingespart wird. Dadurch wiederum sinken die entsprechenden Nebenkosten, wie bei älteren Gebäuden, sogar stark. Außerdem wird es in deiner Wohnung durch eine bessere Dämmung im Winter nicht ganz so schnell kalt. Im Sommer wiederum steigen die Temperaturen in den eigenen vier Wänden nicht so stark an. Des Weiteren kann eine gute Dämmung gleichzeitig eine Art Lärmschutz darstellen. Jeder dieser Umstände bietet für die Mieterinnen und Mieter auf jeden Fall eine Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität. Möglichkeiten für energetische Sanierungen sind unter anderem verschiedene Formen der Dämmung, Veränderungen an der Heizung und der Einsatz von Solarenergie. Bei all diesen Maßnahmen kommen in einem Mietverhältnis verschiedene Rechte und Pflichten zum Tragen, die gesetzlich festgeschrieben sind. Zunächst müssen Mieter und Mieterinnen entsprechende Maßnahmen zu einer Energieeinsparung hinnehmen. Dies gilt unabhängig davon, ob sie aufgrund dessen mit einer Mieterhöhung rechnen müssen. Die Jura-Nerds unter euch können das im Paragraphen 554 des BGB nachschlagen. In den letzten Folgen haben wir schon einige Tipps und Tricks zum Energiesparen aufgezeigt. Insbesondere bei der Wahl der Elektrogeräte können wir alle sparen. Das gilt für Eigentümer als auch für Mieter. Herr Schnabel, was gibt es jedoch darüber hinaus, was Mieterinnen und Mieter für die eigene Energiewende tun können und sogar machen sollten?
Also wir reden ja jetzt erstmal von der Wärmeversorgung. Also wir sind ja im Moment dabei, das Gebäude letztendlich mit Raumwärme zu versorgen letztendlich. Und dann sind natürlich die Möglichkeiten, die ich als Mieter habe, sehr eingeschränkt möglich. Ja, das heißt also, wenn ich eine Wohnung miete, die Heizungsanlage ist immer essentieller Bestandteil der Gebäudehülle und obliegt damit dem Eigentümer, ja, dem Vermieter letztendlich. Ja. Was ich natürlich machen kann, ist, diese Verbräuche zu reduzieren. Ja, und diese Verbräuche reduzieren, das hat natürlich auch vieles mit Verhalten zu tun, Verhaltensmustern zu tun. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an das warme Wasser denke, kann ich extrem hohen Einfluss darauf nehmen, wie hoch mein Energieverbrauch ist, indem ich einfach den Warmwasserverbrauch entsprechend reduziere oder indem ich die Temperatur, die Raumtemperatur auf ein, ja, in Anführungsstriche, niedrigeres, vernünftigeres Maß zu reduzieren. Damit habe ich schon ganz große Hebel, um meinen Wärmeverbrauch ohne jetzt in den klassischen Sanierungsmöglichkeiten zu haben, dort eintreten zu können. Das kann ich machen. Die Politik, die versucht natürlich auch hier Einfluss zu nehmen, indem sie Gesetze auf den Weg bringt, indem der Mieter geschützt wird. Ja, indem der ein Vermieter beispielsweise ja bestimmte Kostenpositionen nicht weitergeben darf, kann ich natürlich nicht als Mieter direkt beeinflussen, aber indirekt stärkt es die Rechte der Mieter doch, weil es den Vermieter zwingt, mehr in die energetische Sanierung des Gebäudes zu finanzieren. Ja, es stellt ihn quasi schlechter, wenn er nichts gemacht hat im Verhältnis dazu. Wenn er viel gemacht hat, dann darf er dann auch entsprechende Kosten weitergeben, was aber dafür den Mieter wiederum dazu führt, dass er niedrigere Verbräuche hat. Also die Möglichkeiten als Mieter, das muss ich sagen an der Stelle, sind natürlich eingeschränkt. Die Politik ist gewillt, da was dagegen zu tun. Aber ich will mal sagen, keine direkte große Möglichkeit in Anlagentechnologien oder sonstige Großinvestitionen dann eingreifen zu können.
Am Anfang steht erst einmal die Versorgung der eigenen vier Wände. Als Mieterin und Mieter hast du auf die Heizung keinen Einfluss. Aber beim Thema Strom kannst du etwas machen. Denn du hast die freie Wahl deines Energieversorgers. Wer darauf achten möchte, dass sein Strom grün ist, sollte genau vergleichen, was der Energieversorger unter grün versteht. Da gibt es einige Unterschiede, die sich auch preislich auswirken. Höre doch dazu in die Folge 5 rein, denn da dreht sich alles um das Thema Strom. Zurück zu unseren Möglichkeiten der energetischen Sanierung. Dämmungen können in verschiedenen Bereichen eines Gebäudes eingebaut werden. Unter anderem zählen das Dach und die Wände dazu. Zusätzlich können sie in einem Keller zur Anwendung kommen, sowohl an den Wänden als auch an der Decke. Die Dämmung sorgt dafür, dass weniger Energie nach außen tritt. Dadurch sinkt der Energieverbrauch.
Heizung!
Die Heizung hat ebenfalls einen großen Einfluss darauf, wie effizient du bist. So kannst du zum Beispiel mit einer Wärmepumpe oder durch Solarthermie einen positiven Effekt erzeugen.
Solarenergie!
Schon mal an eine Balkonsolaranlage gedacht? Natürlich ist es nicht in jedem Fall möglich, Solarzellen auf dem Dach zu installieren. Allerdings haben Mieterinnen und Mieter die Möglichkeit, Balkonsolaranlagen oder Mini-Solaranlagen aufzustellen. Hierfür solltest du jedoch zuvor überprüfen, ob dies der Mietvertrag überhaupt erlaubt und ob du zum Beispiel eine Genehmigung dafür brauchst oder die Nutzung der Solaranlage auf dem Balkon nicht vollständig untersagt ist. Grundsätzlich sollte der Vermieter in jedem Falle über die Aufstellung informiert werden. Das Verwenden einer solchen Anlage auf dem Balkon kann außerdem untersagt werden, wenn das äußere Erscheinungsbild des Hauses dadurch einschneidend verändert bzw. negativ beeinträchtigt wird. Jede Form von Solaranlage, die fest an einer Außenwand oder dem Balkon angebracht wird, erfordert wiederum zwingend eine Zustimmung des Hauseigentümers, also das auch noch zusätzlich, und diese muss vorher eingeholt werden. Zusätzlich kann der Vermieter seine Zustimmung zu allen kleineren Solaranlagen, ob fest oder nicht, an Bedingungen wie zum Beispiel eine professionelle Installation knüpfen. Wichtig! Mit einem Balkonkraftwerk kannst du am Balkongeländer, im Garten oder auf dem Dach mit Hilfe von Solarmodulen Strom erzeugen, um diesen sofort im Haushalt zu verbrauchen. Diese Anlage wird ganz praktisch per Steckdose mit deiner Wohnung verbunden. Für Singles oder Pärchen lohnt sich ein kleines Balkonkraftwerk. Ein einzelnes Solarmodul, das deine Stromkosten um 50 bis 100 Euro im Jahr senken kann. Bei größeren Haushalten oder hohem Strombedarf tagsüber lohnt sich ein großes Balkonkraftwerk, bestehend aus zwei Solarmodulen. Damit kannst du bis zu 200 Euro im Jahr sparen. Und so gehst du vor. In Mietwohnungen oder Eigentumswohnungen rentiert sich eine Balkonsolaranlage oft schon nach 5 bis 10 Jahren. 2024 könnte zudem ein rechtlicher Anspruch auf Installation wirksam werden. Bis es allerdings soweit ist, solltest du am besten deinen Mietvertrag prüfen und klären, ob das Anbringen einer Steckersolaranlage überhaupt erlaubt ist. Noch mehr rechtliche Hintergründe dazu findest du natürlich in unserem Link in den Shownotes. Und das ist das geltende Recht für Balkonkraftwerke. Noch sind die rechtlichen Hürden recht hoch. Die Mini-Solaranlagen auf Balkon und Terrasse sind oft Streitthema vor Gericht. Aber was sollten Mieter und Eigentümer überhaupt beachten, um Konflikte zu vermeiden? Darauf weist die Verbraucherrechtskanzlei Wright Martin.
Ob Vermieter über eine Anlage informiert oder ihre Zustimmung geben müssen, hängt maßgeblich davon ab, wo die Module installiert werden. Vor der Anschaffung sollte unbedingt das Gespräch gesucht und eine schriftliche Genehmigung eingeholt werden. Wird die Anlage an der Balkonbrüstung, an der Außenwand oder auf dem Dach montiert, handelt es sich um eine bauliche Veränderung. Hier ist zweifelsfrei die Zustimmung des Vermieters oder der Eigentümergemeinschaft erforderlich, wobei in Bezug auf Letztere die einfache Mehrheit genügt. Eventuell beantwortet aber bereits der Mietvertrag die Frage, ob Solarmodule an Fassaden oder Balkonen gestattet sind oder der Zustimmung bedürfen und an welche Voraussetzungen diese geknüpft ist. Etwa die Installation durch einen Fachbetrieb oder einen Tragfähigkeitsnachweis des Balkons. Eine Zustimmung ist auch erforderlich, wenn für den Betrieb der Anlage eine neue Steckdose gesetzt oder der Stromzähler getauscht werden muss, weil hier in die Elektroinstallation eingegriffen wird. Wenn du Eigentümer bist und eine Dachfläche zur Verfügung hast, solltest du erst über eine deutlich größere Photovoltaikanlage nachdenken, bevor du dich für die kleine Lösung Balkonkraftwerk entscheidest.
Aber es muss ja auch nicht immer gleich die ganz Großlösung sein. Mit einfachen Maßnahmen lassen sich auch in einer Mietwohnung unkompliziert und effektiv Heizkosten sparen. Und wir sprechen hier von Maßnahmen, die wirklich nichts oder, naja, fast nichts kosten. Unser erster Tipp: richtig heizen und Raumtemperatur anpassen. In den meisten Zimmern reichen 18 Grad Raumtemperatur völlig aus. Bad- und Kinderzimmer sollten jedoch immer etwas wärmer sein. Und diesen Energiespartipp kennt jeder, auch wenn er nicht besonders beliebt ist. Heizung runter und einfach einen Pullover anziehen. Tatsächlich spart jedes Grad weniger Raumwärme rund 6% Heizkosten. Aber richtig heizen bedeutet nicht, dass du frieren musst, sondern vielmehr die optimale Anpassung der Raumtemperatur. Für jeden Raum gibt es einen Temperaturbereich, der Behaglichkeit und Energiesparen ausgleicht. Im Wohnzimmer zum Beispiel ist es bei ca. 20 Grad sehr angenehm. Im Schlafzimmer sind 16 bis 17 Grad empfohlen. Bei kälteren Temperaturen schlafen wir auch einfach viel besser. Für die Kleinen und im Badezimmer darf die Heizung wieder aufgedreht werden, auf ca. 22 Grad. Und in der Küche reichen 18 Grad völlig aus. Im Wohnbereich kannst du die Temperatur auch noch so 1 bis 2 Grad weiter absenken. Unter 16 Grad sollte die Temperatur auch in weniger genutzten Räumen aber nicht fallen. Halte deshalb die Türen zwischen mehr und weniger beheizten Räumen immer geschlossen. Sonst geht nicht nur der Spareffekt verloren, sondern es wächst auch die Schimmelgefahr. Das liegt daran, dass die Feuchtigkeit von den wärmeren in die kälteren Räume zieht, wo sich die Feuchtigkeit an die Wände niederschlägt und sie so durchfeuchtet. Unser zweiter Tipp: Wärme smart regulieren. Voraussetzung für angepasste Raumtemperaturen sind Thermostatventile an den Heizkörpern. Sie sind seit Jahren Pflicht in Mietshäusern mit Zentral- und Etagenheizungen. Sie sind mit einer Skala von 1 bis 5 ausgestattet, die mit Temperatureinstellungen korrespondieren. In der Regel entspricht Stufe 2 einer Zieltemperatur von etwa 16 Grad, Stufe 3 etwa 20 Grad und Stufe 4 liegt bei ca. 24 Grad. Natürlich sind Abweichungen immer möglich. Deshalb empfiehlt es sich, die Raumtemperatur einfach mit einem Thermometer zu überprüfen. Oder greif doch einfach zu Smart Home Heizkörperthermostaten. Damit kannst du zum Beispiel auch die Temperatur nachts oder bei Abwesenheit im Urlaub zum Beispiel einfach mit einem voreingestellten Zeitplan einstellen. Richtig praktisch, einige Thermostate haben sogar Sensoren, die offene Fenster erkennen und dann ihre Temperatur senken. Bei einer Heizkostenersparnis von etwa 10-15% lohnt sich die Investition von ca. 40 Euro pro Stück auch für Mieterinnen und Mieter. Das gilt besonders in Mietshäusern mit relativ schlechtem Wärmeschutz. Der Einbau eines neuen Thermostatventils ist wirklich sehr einfach. Dafür brauchst du gar keinen Handwerker, das kannst auch du. Dritter Tipp: richtig heizen und lüften. Der Einfluss des Lüftens beim Energiesparen wird oft unterschätzt. Dauerlüften mit gekippten Fenstern ist teuer, das wissen wir. Über das Jahr verteilt kannst du damit sogar Heizwärme im Wert eines 3-stelligen Eurobetrags an die frische Luft befördern. Außerdem kühlt dabei das Mauerwerk um die Fenster herum echt stark aus, was die Feuchtigkeit anzieht. Und so werden Schimmelpilzsporen angezogen und die docken dann an. Du hast es bestimmt auch schon oft gehört, viel effektiver ist Stoßlüften. Mehrmals am Tag die Fenster für kurze Zeit ganz öffnen. Im Winter reichen dafür schon 5 bis 10 Minuten und in der Übergangszeit kannst du die Fenster 15 bis 20 Minuten ganz aufhaben. Am wirkungsvollsten ist Querlüften mit 2 gegenüberliegenden Fenstern. Aber es gibt eine Ausnahme. Beim Lüften nach dem Duschen oder Baden bleibt die Badezimmertür am besten geschlossen, damit sich die Feuchtigkeit nicht in der Wohnung verteilen kann. Für den Energiespareffekt drehst du die Regler an den Heizkörpern während des Lüftens natürlich am besten runter, wenn dies nicht sowieso schon dein smartes Thermostat für dich erledigt. Auch Kippfenster im Dach solltest du so weit öffnen wie möglich, um gut zu lüften. Generell gilt, beim Lüften im Winter solltest du andere Dinge beachten als beim Lüften im Sommer. Denn einerseits soll für frische Luft gesorgt werden, aber andererseits sollte die Wohnung natürlich nicht auskühlen. Sehr wichtig für Mieterinnen und Mieter, die Mindesttemperatur im Zusammenhang mit der Mietminderung. Auch in Zeiten des Energiesparens muss niemand in der Mietwohnung frieren. Eine gesetzliche Mindesttemperatur gibt es nicht, aber die bisherige Rechtsprechung hält etwa 20 bis 22 Grad tagsüber und 18 Grad nachts für angemessen. Wird diese Mindesttemperatur unterschritten, kann auch eine Mietminderung gerechtfertigt sein. Das gilt auch für den Fall, dass du kein warmes Wasser hast. Auf der anderen Seite sind Mieterinnen und Mieter oft per Mietvertrag verpflichtet, eine bestimmte Mindesttemperatur einzuhalten, damit es eben nicht zu Schimmel- und Gebäudeschäden kommt. Vierter Tipp: Wärmeverluste stoppen. Sogenannte Dämmstreifen lassen sich im Handumdrehen anbringen und schützen den Wohnbereich zuverlässig vor Zugluft und Kälte. Im Altbau gibt es oft viele kleine Ritzen und Spalten an Türen und Fenstern, durch die Heizwärme eben entweichen kann. Man merkt das daran, dass es eben zieht, wie man so schön sagt. Richtig heizen und lüften allein reicht dann nicht mehr. Als Mieterin und Mieter sind die Möglichkeiten, Schwachstellen selber abzudichten, zwar begrenzt, aber hier sind ein paar Tipps, die du beachten kannst. Den Spalt zwischen Fußboden und Wohnungstür kannst du mit einer Stoffschlange oder einer Bürstendichtung schließen. Wie schon erwähnt, undichte Fensterrahmen kannst du einfach selbst mit Dämmstreifen aus Schaumstoffband aus dem Baumarkt abdichten. Und bei zu starken Zugproblemen ist immer der Vermieter verpflichtet, die Fenster auszubessern oder sogar auszuwechseln. Auch über die Fensterflächen geht bei älterer Verglasung sehr viel Wärme verloren. Rollläden oder Jalousien können diesen Energieverlust um bis zu 20% verringern, wenn man sie im Winter schon am frühen Abend herunterlässt, wenn es sowieso schon dunkel ist. Auch dickere Stoffvorhänge vor dem Fenster haben eine sehr gute Wirkung. Diese dürfen aber die Heizkörper nicht verdecken. Unser fünfter Tipp: Heizkörper funktionsfähig halten. Ein Heizkörper heizt nur richtig, wenn er nicht von Möbeln verstellt, verkleidet oder von Gardinen verhängt ist. Und an alle Putzmuffel da draußen, es lohnt sich, Staub zu wischen. Denn eine dicke Staubschicht kann die Heizleistung um bis zu, Achtung, 30% mindern. Deshalb sollten die Heizkörper so 2-mal im Jahr gereinigt werden. Gerne sammelt sich nämlich der Staub in den Lamellen von Plattenheizkörpern unter der Gitterabdeckung. Schau einfach mal selbst nach, du findest bestimmt was. Mit einem Föhn lassen sich die Staubflusen einfach entfernen. Und für Stauballergiker gibt es sogar Heizkörperbürsten. Zusammengefasst, saubere und staubfreie Heizkörper verbessern definitiv die Raumluft und können die Energiekosten senken. Wenn der Heizkörper trotz Reinigung nicht warm wird und gluckert, sind wahrscheinlich Lufteinschlüsse daran schuld. Du kannst den Heizkörper dann selbst entlüften, solltest aber lieber vorher mit der Hausverwaltung einmal darüber sprechen. Es kann nämlich sein, dass danach Wasser zentral ins Heizsystem nachgefüllt werden muss. Unser sechster und letzter Tipp: Auch an das Warmwasser denken. In den meisten Fällen reicht natürlich kaltes Wasser fürs Händewaschen aus. Das spart Energie, das wissen wir. Rund 14% des Energieverbrauchs im Haushalt geht aber auf das Konto des Warmwassers. Auch hier lässt sich als Mieterin und Mieter mit einfachen Mitteln viel Geld sparen. Die Tipps gelten sowohl bei zentraler Warmwasserversorgung über das Heizsystem als auch bei dezentraler elektrischer Warmwasserbereitung. Den Spareffekt merkst du dann entweder bei den Mietnebenkosten oder der Rechnung des Stromversorgers. Und folgende Maßnahmen wirken: Einfach mal kürzer duschen, zum Beispiel 5 statt 7 Minuten, das spart ca. 30% Energie. Ein Sparduschkopf kaufen, der kostet ca. 20 Euro und spart auch immerhin ca. 20% Energie. Zum Händewaschen oder mal kurz ein Glas ausspülen, reicht eigentlich kaltes Wasser. Hier summieren sich wirklich diese kleinen Einsparungen. Und zum Schluss ein richtiger Lifehack: Kaltwasser als Standardeinstellung. Dieser Trick kann sehr effektiv sein. Stelle den Hebel der Mischbatterie am Waschbecken grundsätzlich auf die Kaltwasserseite. Steht er in der Mitte, wird bei jedem Gebrauch auch der Zulauf des Warmwassers geöffnet, egal ob man es braucht oder nicht. Hast du auch fleißig mitgeschrieben? Gut, denn in der nächsten Folge geht's gleich weiter mit wichtigen Tipps und Insights. Dann zum Thema Strom.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.